Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Die traditionelle letzte Folge des Jahres von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls. 8 Spieler haben wir noch im Turnier. 6 Siege hat der Samstag nochmal hervorgebracht. Und was war das für ein letzter Dart-Tag des Jahres? Über diese Spiele reden wir natürlich und blicken auch auf das Viertelfinale voraus. Das tun wir heute zu dritt. Marvin Fannmann begrüßt euch und begrüßt zum einen auch von Daten.de Moritz Kettner. Hi Moritz.
Ja, hallo zusammen. Ich weiß noch gar nicht, wohin mit mir, aber kriegen wir schon irgendwie durch heute.
Ja, und da man Tradition ja auf jeden Fall pflegen muss, wie in den letzten Jahren auch, in der letzten Folge des Jahres, bei Shortleg mit dabei, Mike Langdorf. Hi, Mike.
Moin.
Ja, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Hat sich ja echt in den letzten Jahren zur Tradition entwickelt, dass du hier mit dabei bist. Und ja, es ist schon spät geworden, muss man sagen. Gestern waren wir ja relativ früh, fast schon fertig mit der ganzen Nummer. Jetzt haben wir 1 Uhr und starten hier rein. Trotzdem sind ja noch einige live mit dabei. Danke dafür. Für die letzte Live-Folge auch des Jahres von Shortleg, stellt gerne hier bei Twitch eure Fragen in den Chat, eure Meinung zu diesem, ja, wahnsinnigen Dart-Tag, Diskussionen oder auch Fragen an Mike nehmen wir gerne natürlich mit auf und an alle, die sich das im Nachhinein anhören, zum Beispiel bei Spotify oder Apple, Google Podcast, auch vielen Dank für euch fürs Einschalten. Schreibt uns gerne, gibt ein Abo, ein Follow oder unterstützt uns, zum Beispiel bei Patreon, ihr kennt die Adressen ja mittlerweile. Ja, dann wollen wir doch mal direkt reingehen, weil es wahrscheinlich auch eine längere Folge wird, weil wir eben auch noch ein bisschen an Mike am Ende Fragen haben. Starten wir direkt rein, wir machen es doch dann chronologisch, damit wir das alles noch mal ein bisschen so Revue passieren lassen können, den Tag. Ja, los ging's am Nachmittag mit Scott Williams gegen Damon Hatter. Moritz, Scott Williams geht hier als Ungesetzter rein ins Viertelfinale, weil er mit 4:1 gewinnt. Wir haben es gestern ja schon mal so ein bisschen geungt bei Hatter. Kommt da vielleicht der Einbruch, der sonst öfter mal kam, und heute war es dann der Fall.
Ja, ist ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie angekündigt. Also es ist wieder, dass der nächste Schritt irgendwie zu groß ist. Auch wenn ich gestern eher gesagt hatte, oh, im TV geht's bergauf. Aber tja, was macht Hatter jetzt schon wieder aus so einem Spiel? Geht ja auch im ersten Satz direkt damit los, checkt eine 126. Du denkst, er ist im Spiel. Aber dann auch im Decider bekommt kein Dart von 72 Rest aus, bleibt da am ersten Dart hängen, der in die 5 streut. Und Scott Williams sagt Danke und kriegt den ersten Set. Und irgendwie zieht sich das dann auch eben durch diesen nächsten Decider durch, wo Hatter auch schon Set Darts überlebt hat, dann aber Set Darts selber verpasst im Decider in Satz 3. Also es waren immer wieder die Momente da, wo Hatter eigentlich hätte da sein können, da sein müssen für das, was er da möchte. Ich meine, Top 10 der Welt, da reden wir drüber immer. Und tja, hat es nicht gebracht. Und stattdessen Scott Williams, der, finde ich, auch am Anfang oder gleich von vornherein Top-Niveau gespielt hat. Also ich hatte auch überlegt, ob er das durchziehen kann, aber der stand auch ziemlich lange nah an der 100, was den Schnitt betraf. Also top gemacht.
Am Ende beide bei 92, war ja auch viel drin. Scott Williams von der Biene attackiert worden, richtig mit der gefightet. Dann diese No-Look 180. Vielleicht mal die erste Frage an dich, Mike. Nochmal zurückblicken von Scott Williams auch auf das Spiel von gegen Martin Schindler. Wie nimmst du ihn so als Charakter wahr, auch seine Aussagen dann nach dem Match? Wie empfindest du Scott Williams?
Also ich persönlich finde ihn ganz witzig. Es ist amüsant zuzuschauen. Aber ich verstehe auch viele, dass sie ihn nicht so toll finden. Ich mag deine Art. Also es ist ein bisschen was anderes. Es erinnert schon ein bisschen an Gervin Price. Bisschen drüber, aber irgendwie ist schon Charakter. Und er spielt auch wirklich gut, was er bis jetzt gezeigt hat. Von daher, also ich mag ihn gerne zuschauen.
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, ob man, hatten auch die Diskussion, muss man ja vielleicht hier mal sagen, in der Gruppe bei uns bei daten.de, ob man den jetzt in Schutz nehmen muss mal, weil da ja ziemlich viel Hass irgendwie jetzt auch entgegenkommt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es bei Schindler, finde ich, ein bisschen drüber war, dass er das Publikum anheizt, während der Gegner wirft. Also das, ich fand zum Beispiel heute die beiden Aktionen gar nicht schlecht. Bei der 72 ist ja sein Wurf. Also ob er da jetzt das Publikum anheizt, Bock drauf hat, klar, das ist rätselhaft, da kann man sich dran reiben, aber finde ich, kann es nichts gegen machen, ist auch nicht besonders unsportlich oder so, weil der Gegner hat immer noch die Chance, sich auf sich zu fokussieren, was halt bei Martin in ein, zwei Situationen nicht der Fall war. Das fand ich ein bisschen schade, aber ist ja auch noch irgendwie so ein Spruch vor dem Match aufgetaucht, wo irgendwie Scott Williams ins Publikum sagt, Schindler, leave those kids alone oder so, wo okay. auf der Bühne steht. Also ein paar rätselhafte Aussagen sind schon dabei, aber im Match selbst fand ich heute alles okay. Ich meine, kann man sich dran reiben, aber muss man auch mitleben, dass Spieler die Bühne so nutzen.
Ja, sehe ich natürlich auch. Also ich verstehe aber nach wie vor, dass ziemlich viel Hate kam und so weiter, ne? Aber ja, das ist ja das, was wir sehen wollen eigentlich auch ein bisschen.
Kommentar gerade, Williams ist gefühlt Matt Edgar mit Leistung. Ja,
ja, gesehen.
Stimmt schon gegen Labanauskas damals, ja.
Unterschied ist halt, dass Matt Edgar seinen X-Account noch auf aktiv hat und Scott Williams hat ihn mittlerweile jetzt erstmal deaktiviert, nachdem er da ordentlich auch Beleidigungen dann einstecken musste. Dieser Weltkriegsvergleich hatten wir ja schon besprochen hier. Gut, der einfach ein bisschen drüber hätte nicht sein müssen, aber als Charakter sehr interessant, der ist anders, das hatten wir auch jetzt schon öfter erwähnt und steht ja nach einem eher schwächeren Jahr als Ungesetzter hier im Viertelfinale und Damon Hatter, ja, zu viele Doppel auch verpasst in den entscheidenden Momenten, auch nicht da gewesen. Und am Ende ist es ein Achtelfinale, ja, hat er auch bis vorher nie geschafft, aber da war natürlich auch mehr drin und vielleicht auch Martin Schindler jetzt zu Hause sitzend nach dem Spiel dann schauen, tut auch ein bisschen weh, finde ich, weil jetzt Martin auch alle Chancen gehabt, ne? Also das, da hätte ich ihn jetzt auch nicht als Außenseiter gesehen, bin ich ehrlich in dieser Partie, aber das ist nun mal das Goldproblems hier, dann eingezogen unter die letzten 8. Nächstes Spiel, Dave Chisnall gegen Devil Gurney. Anderes Spiel von den Charakteren her auch. Man hätte sich wahrscheinlich viele 180er erwartet, erhofft. Moritz, am Ende ist es nur eine 180 von Daryl Gurney und das über 6 Sätze. Am Ende gewinnt aber auch Chisi hier dann mit 4-2 und war auch im Average eigentlich die ganze Zeit weit entfernt von Gurney.
Ja, vor allem, also am Anfang, wir haben ja gestern gesagt, du kriegst Chizzy wahrscheinlich, wenn du ihn in den frühen Momenten wegnimmst oder ich glaube die ersten beiden Sätze, wo es halt beides 2-3 geht, das ist das, wo Gurney auch das Problem hat. Klar, im Decider davon Satz 2, da hatten beide riesen Double Trouble, also auch teilweise Darts, die wirklich weit weg waren. Gurney, sobald der 40 Rest hat, sehe ich das auch selten, das muss man auch sagen. Also ich habe kurz überlegt, ob er lieber 8 Doppel 16 spielt, wenn das nächste Mal wieder so eine Situation hat, aber tja, ist genau das passiert. Gurney ist aber gut reingekommen wieder, hat die 130 da gecheckt, 151 zum Set, das war dann die Doppel 20, also am Ende von der Kombination klappt es auf einmal. Aber insgesamt dünne, genau dieses Anfang 90er Spiel von Gurney, wo wir gesagt haben, das reicht nicht, um Chizzy zu kriegen, weil Chizzy scored gut. Und auch wenn er auf Doppel oder ja diese 44, wo er mal fett in die 18 geht, er räumt das dann trotzdem irgendwie auf. Und dann reichte dieser Anfang 90 gegen Chizzy leider nicht aus. Das ist einfach so.
Ich fand es überraschend, wie oft Gurney auf die Triple 18 gegangen ist. Das war, ja, also gefühlt habe ich das bei ihm auch noch nie gesehen, dass er so oft diese Triple 18 sucht. Anscheinend hat er dann ein gutes Gefühl gehabt. Satz 2 war natürlich ja schon so ein erster kleiner springender Punkt. Ne? Beide wollen den Decider irgendwie nicht gewinnen. Am Ende sitzt er 1, dann ist der Fall von Chizzy in der Doppel 1. Dann dachte ich, okay, davon erholt sich Gurney eigentlich nicht mehr, schafft es dann aber trotzdem irgendwie auf 2 Sätze zu stellen und der 5. Satz ging dann ja auch in den Decider. Auch da, dann schieße ich irgendwie fett in die 18, sollte eigentlich nicht sein, dann Doppel 13 getroffen, also auch alles irgendwie verkorks. Ja, und am Ende gewinnt Schieße eben 4-2. Mike, was traust du ihm noch zu? Also, wir erinnern uns alle ja bei Schieße an diese eine Riesenperformance gegen Michael van Gerwen damals, aber denken wir, schießt natürlich oft auch an viele verlorene Finals und dem immer noch nicht vorhandenen Major-Titel.
Ja, schwer zu sagen. Also, es ist wirklich eine kleine Überraschungspackung. Teilweise hat er wirklich brillante Spiele gemacht und dann manchmal wie ausgewechselt. Wer ist jetzt sein nächster Gegner? Dobi?
Nee, Schießi spielt jetzt gegen Humphries.
Okay, alles klar. Gut. Glaube ich, Endstation werden.
Was mir noch aufgefallen ist, wieder dieser Vergleich gegen die Darts und mit den Darts. Chizzy hatte 106 bei seinen eigenen Legs, wenn er angeworfen hat, im Average, und Gurney 86, also ganze 20 Punkte Unterschied. Gegen die Darts war Gurney dann ein bisschen besser, aber wie gesagt, vom Average her war er die ganze Zeit mega weit weg und eigentlich überraschend, dass er da überhaupt dann noch so ein bisschen Spannung reinbringen konnte in dieses Match. Dann zum Abschluss des Nachmittags eine klare Geschichte, eine ganz klare Nummer, 4-0, Rob Cross gewinnt gegen Johnny Clayton. Moritz, Für mich war da eigentlich nie irgendwie Gefahr für Rob Cross, der eigentlich im ersten Leg schon mit der 140 klar gemacht hat, dass er aktuell einfach eine Nummer stärker ist als Johnny Clayton.
Er ist auch böse für Clayton, ne? Also, dann arbeitest du dir diese erste Chance, 32 Rest, verpasst drei und kriegst es sofort um die Ohren geknallt. Und ist eines von den beiden Spielen heute gewesen, wo wir gesagt haben, der Gegner muss vielleicht ein paar Punkte drauflegen, um hier irgendwie gefährlich zu werden, das bei Clayton eben nicht passiert. Also hat halt seinen Stiefel, den er aktuell spielen kann, den hat er gezeigt. Klar, kann auch den ersten Satz mit dieser 161 fast noch spannend machen, aber wenn es immer diese großen Momente braucht, dann klappt es halt auf Dauer nicht. Wilder 104-Versuch, den haben wir bei Clayton auch schon mal gesehen, mit Doppel 18 Bull, hatte ich mir noch aufgeschrieben, aber ja, Cross hat sich auch, finde ich, von Satz zu Satz gut gesteigert, das lässt sich auch an den Statistiken gut ablesen, dann letzten Satz droppt das so ein bisschen runter, aber eigentlich alles klar bei Anwurf und so geht hier Cross irgendwie. Mein Weltmeistertipp ist ja noch offen, deswegen höre ich vielleicht mit dem Loben auf, dann geht es morgen oder übermorgen nämlich schief, aber geht hier straight durch diese WM.
Mike, Rob Cross für dich auch ein Spieler, der so ein bisschen zu Unrecht auch unter dem Radar fliegt. Der bekommt ja immer in den Nachmittag die Ansetzung als ehemaliger Weltmeister. Findest du da ein bisschen, ja, müssten wir ihm mehr Respekt zollen? Was glaubst du? Wie siehst du das?
Also er hat ja zwischenzeitlich auch wieder bewiesen, dass er das noch echt drauf hat. Macht teilweise gute Spiele, hat ja auch ein paar große Turniere gewonnen. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen zuzutrauen, noch die eine Runde weiterzukommen, würde ich sagen.
Darüber reden wir natürlich später. Wir schieben kurz einen Werbeblock ein, bevor wir dann zu den Abendpartien kommen. Und zwar, wie gestern der Hinweis über unsere Partnerschaft mit HelloFresh. Wer kennt HelloFresh noch nicht? Das ist der weltweit führende Hersteller von Kochboxen. Diese Kochboxen enthalten Schritt für Schritt Rezepte mit frischen, hochwertigen und vor allem vordosierten Lebensmitteln, die bis an die Haustür geliefert werden. Also HelloFresh erleichtert euren Kochalltag, sorgt für Abwechslung und die Speisen haben eine hohe Qualität und über unseren Bestellcode, den ihr jetzt hier im Chat findet oder auch im Nachgang in den Shownotes, gibt es bis zu 120 Euro Rabatt und die kostenlose Lieferung auf die erste Box. Also gerne mal da reinklicken, wer noch interessiert ist an einer Kochbox von HelloFresh. So, haben wir das abgehandelt, machen wir weiter mit der Abendsession und ja, vielleicht einer der besten Sessions des ganzen Dart-Jahres, muss man ja fast sagen. Da steckte einiges drin und überraschend ging's los mit Brandon Dolan, der nach Gavin Price jetzt auch noch Gary Anderson rausschmeißt. Diesmal auch mehr Legs gewonnen als der Gegner. Boris, wie siehst du es? Ist es für dich die größere Überraschung als der Sieg gegen Price jetzt auch noch gegen Anderson?
Oh, schwierig einzuordnen. Vielleicht schon, weil Anderson seine ersten beiden Spiele echt top gespielt hat. Also, ich glaube, wir haben alle damit gerechnet, dass Dolan so spielt, wie er heute spielt, aber ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Anderson so spielt, wie er heute gespielt hat. Und das hat ja Brandon auch dann im Interview danach wohl zugegeben, dass er mental ein bisschen zusammengefallen ist, nachdem er 2-0 in Führung war, weil er gedacht hat, was ist denn los mit Gary? Also, dass ihm das wirklich durch den Kopf gegangen hat. Es stand 8-1 in den Legs, also, und Anderson war die ganze Zeit tiefe Mitte 80 unterwegs. Keine Ahnung, was da los war. Dann nach der zweiten Pause ja auch Equipment nochmal getauscht, wo es dann ja ganz okay lief im dritten Satz, aber dann hat er sich irgendwie in diese Partie reingearbeitet. Dolan hatte schon diese 106 am Draht, um das 3-0 zu machen auf der Doppel-16. Und dann hat man aber gemerkt, jetzt kommt Anderson, zieht den 13-Darter und auch irgendwie im vierten Satz habe ich mir zum Abschluss einen 11-Darter aufgeschrieben. Also es waren dann diese Flashes dabei. Aber am Ende hat dann doch wieder diese konstante Arbeit von Dolan gereicht, um Anderson in Schach zu halten. Kriegt die 128 nicht im letzten Satz. Und Dolan, muss man sagen, hat in einigen Decidern oder an einigen wichtigen Momenten dann auch die Triple nicht getroffen. Im letzten Moment war dann echt zur Stelle mit dieser 180. Verpasst dann noch die Matchstarts, aber die Doppel-3, ja, die hat es dann gerichtet, ne?
Genau, Anderson dadurch dreimal die Doppel-5 verpasst. Er hätte auch nochmal dann weiter im Spiel bleiben können, Mike. Wie schwer ist es für jemanden wie Gary Anderson oder generell für einen Dartspieler, wenn du einfach das Ding nicht auf die Platte bekommst? Weil gestern, das ist nicht mal 24 Stunden her gewesen, fast noch an die 100 gespielt. Auch da, okay, langsam gestartet gegen Boris Kitschmer, aber Er hat es ja dann trotzdem irgendwann gefunden, aber heute, die ersten drei Sets waren eine totale Grütze. Wie schwer ist das mental auch für euch Spieler, wenn du weißt, okay, ich komme irgendwie nicht an mein Niveau hier ran?
Ich muss mich noch erinnern kann. Ich spiele auch schon jetzt einige Jahre nicht mehr. Nein, also Anderson hat es ja gut hingekriegt am Ende noch. Es war ja wirklich erschreckend, wie er die ersten zwei, drei Sets gespielt hat. Er war ja auch richtig frustriert. Das sieht man bei Anderson ja auch nicht oft. Er hat eigentlich immer einen Gesichtsausdruck und heute sah man wirklich Verzweiflung in seinen Augen. Aber er hat es ja ganz gut umgebogen dann noch. Und ist aber cool geblieben, hat es nach Hause gebracht. Ja, und von daher verdient gewonnen. Ja, es ist schwierig natürlich, wenn es nicht läuft, was soll man machen? Ne? Man probiert dann alles und hofft, ändert ein bisschen was. Hat Anderson ja auch gemacht und manchmal reicht es dann nicht mehr. Und jeder Spieler geht auch anders damit um. Also schwierig zu sagen.
Aber er hat es ja geschafft, auf 3-2 dann umzudrehen. Findest du, er war dann vielleicht zu schnell dann auch zufrieden mit sich? Hat gedacht, er hat es in der Tasche oder welchen Eindruck hattest du?
Ich hatte sogar gedacht, dass er das komplett am Ende noch nach Hause bringt. Ja, Brandon Dolan ist aber auch echt gefährlich. So, ich finde, irgendwie läuft auch immer unterm Radar, aber er nutzt seine Chancen gut. Und schon gegen Price, einfach wirklich, wenn er die Möglichkeit hatte, hat er es eigentlich, da hat er zugegriffen. Und das war heute auch so. Es war ein knappes Spiel am Ende. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Also, ja.
Ich fand den gegen Price sogar fast noch gnadenloser, weil da hat er auch echt jedes Finish weggenommen. Da habe ich dann auch gedacht, oh, dem ist ziemlich sicher durch den Kopf gegangen, dass er Anderson auch in dieses Spiel reingelassen hat. Das hat man so in Satz 4, Satz 5 gemerkt, aber ich glaube, Satz 6 war dann ja unfassbar, spielt einen Schnitt von 109 Punkten. Also eigentlich dann, wo es bergab gegangen ist, hat Dolan wirklich den Fokus nochmal gefunden, hat gesagt, ey, der konnte das dann wirklich abschütteln und sagen, ja, ich habe ihn jetzt ins Spiel gelassen, aber ich muss jetzt auch mein Spiel weiterspielen und das packst du auch nicht mal eben so, weil es gibt viele schon, die bei dieser WM gegen große Namen mal eine Führung innehatten und dann gemerkt haben, oh, was spiele ich hier oder oh, was spielt denn mein Gegner, das ist ja komisch, dass ich überhaupt in Führung liege. Top, dass er das dann am Ende wieder gefunden hat.
Hat er dann auch gegen Kevin noch im Interview gesagt, dass er eigentlich selbst nicht mehr damit gerechnet hat, dass er da nochmal rankommt, dass Gary ihm nochmal Chancen gibt. Ein Thema hier noch kurz dazu. Ich finde, man hat ja wieder über seine Pace geredet, über die Schnelligkeit von Dolan. Ich finde, das ist eigentlich kein Thema mehr aus meiner Sicht, weil Dolan wirft jetzt einfach schneller, klar. Er geht noch im Vergleich zu anderen vielleicht ein bisschen langsamer ans Okay und zieht die Darts vielleicht ein bisschen langsamer raus. Aber ich finde, das hat man Anderson auch angemerkt, dass das Thema eigentlich keins war hier, oder habt ihr das gesehen? Also langsam finde ich Dolan einfach nicht mehr. Also Gilding zum Beispiel, weil man ja später noch den Vergleich hat, auch Littler gegen Gilding, jetzt gegen Dolan. Gilding ist für mich langsamer als Dolan, oder?
Ja,
Kannst
glaube
ja
ich
nicht Doppel
auch.
oder daneben halten, aber also bin ich auch der Meinung. Ich glaube aber auch, dass viele das Thema aufmachen, weil man das bei Dolan gerne im Kopf hat. Und aber jetzt im Kommentar habe ich es auch so erlebt, dass dann das Thema auch damit zugemacht wurde, so nach dem Motto, er ist ja schneller geworden. Dann frage ich mich aber, warum erwähnt man es überhaupt? Aber klar gehört dazu, dass das bei Dolan mittlerweile anders aussieht. Ich meine, dieser neuen Data damals, wie lange der für jeden einzelnen Data gebraucht hat, das ist so deutlich rhythmischer mittlerweile.
Also heute wurde es auch bei DAZN kurz angesprochen, habe ich auch drauf geachtet, auf diese Geschichte. Und es ist mir dann auch aufgefallen. Also ich gucke ja das Spiel und urteile nicht jeden Spieler nach dem Tempo, aber dann habe ich mal drauf geachtet. Ja, ist schon echt deutlich schneller als in der Vergangenheit. Das ist schon richtig.
Geht hier zum zweiten Mal in seiner Karriere im WM-Viertelfinale. Wahnsinn. Brendan Dolan, der letzte Nordire, der noch verblieben ist, haben wir auch gelernt heute, dass Josh Rock angeblich Waliser ist, aber der ist auch Nordire, nur das mal so nebenbei. Gut, dann, ja, die letzten beiden Partien, ja, und das zweite Match, da wurde ja vorher viel geredet, viel gequatscht, viele Teaser. Jeder hatte seine Meinung. Wir haben es ja gestern auch ausführlich besprochen. Das Generationenduell, 40 Jahre liegen zwischen den beiden. Raymond van Barneveld und Luke Littler haben auch gefragt, wer setzt sich denn durch? Die jüngere Generation oder die ältere Generation? Und Moritz, wir hatten gestern Faktoren angesprochen,
Sehr
die
gut.
passieren müssen, dass Barney Littler schlägt. So haben wir es ja aufgemacht und hatten gesagt, okay, was erstes, was passieren muss, ist, dass Barney sein Niveau anhebt. Das hat er definitiv getan. Zweiter Faktor war, Littler muss ihm entgegenkommen und schwächer spielen. Das ist nicht passiert. Und der dritte Faktor, haben wir so ein bisschen plakativ gesagt, Littler muss sich vor Barney so ein bisschen in die Hosen scheißen. Und auch das ist gar nicht passiert. Und am Ende sprechen wir über ein 105er Average, über einen 4-1 Sieg von Luke Littler. Und Barney hat gar nicht mal viel falsch gemacht.
Das war phasenweise Vintage Barney und ich glaube, er muss das Gefühl gehabt haben, dass er Van Gerven all over gegen sich hat. Also, keine Ahnung, im dritten Satz nehmen wir da allein mal raus, diese 127 auf Bull, da war schon eine Menge Druck drauf. Littler verpasst vier Darts auf Doppel, zack, Barney 80 Punkte in zwei Darts. Also, da war ja echt eine Menge, wo man sagte, ja, das ist Barney, aber Littler hat es gar nicht gejuckt, gar nicht. Also, das erstaunt mich auch, weil ja, ich habe auch mit einem Sieg von Littler gerechnet. Ich habe geglaubt, dass er sein Spiel durchzieht, aber dass gar nichts kommt. Es kommen keine, das wurde ja auch so ein bisschen im Kommentar erwähnt, es kommen keine spieltaktischen Fehler. Also er hat seine Rechenwege, er zieht das alles durch. Mir ist das manchmal ein bisschen viel Bullwerferei, das muss ich auch sagen, also mitten im Leck. Aber gut, wer so auf die 50 in der Mitte trifft, der hat dann halt recht. Aber habt auch ein Stat von The Red Bit. Nach Satz 4 hatte Littler 9 Lecks gestartet und Barney hatte einen Dart auf Doppel in den Lecks von Littler. Also diese Konstanz, er hat in keinem Leck die Tür aufgemacht. Und tja, Barney kann, glaube ich, einfach nur gratulieren. Hat wohl nach dem Spiel zu Littler gesagt, I hope you go all the way. Und tja, warum nicht, warum nicht?
Ja, Mike, wir haben wahrscheinlich alle noch nicht so einen guten 16-jährigen Dartspieler gesehen, wahrscheinlich du auch nicht. Nee. Was sind deine Worte zu Luke Littler?
Ja, schon krasser Junge, muss ich sagen, sehr abgeklärt. Und ja, Barney hat ja wirklich nicht allzu viel falsch gemacht, hat mir auch echt gut gefallen, hat locker gespielt, hat mit Spaß gespielt, hat man auch gesehen. So. Er ist ja auch einer, der manchmal, wenn es nicht läuft, dann den Kopf hängen lässt, aber er hat das voll durchgezogen und hat einfach dann anerkennen müssen, hey, hier kann ich heute nicht allzu viel ausrichten. Ne? Und der Junge ist wirklich krass gut. Ich bin mal gespannt, ob er das auch in der Zukunft halten kann. Also er hat ja auch schon eine längere Karriere, das darf man auch nicht vergessen. Der spielt ja schon einige Jahre in der WDF oder bei den Jugendlichen sehr erfolgreich. Aber natürlich so einen medialen Einschlag, den er jetzt auf einmal bekommt, ist schon natürlich krass. Ne? Und wir wissen ja auch nicht, wie weit es noch geht. Also das nächste Spiel hat er ja gegen Brandon.
Ja.
Auch klarer Favorit natürlich, ne? Und ja, mal gucken.
Aber der Rhythmus.
Der Rhythmus.
Ja, so. Ist ja gar nicht so langsam, ne? Haben wir gerade festgestellt. Ja, es.
Da waren wir da zerbrechen, ja.
Ja, aber das, was du gerade ansprichst mit den Medien, das finde ich ganz interessant. Da hat Rod Studd von Sky auch so ein bisschen eine Diskussion auf Twitter losgetreten, weil er gesagt hat: So, Gary hat ja im Interview gesagt, oh, lass den Jungen doch mal in Ruhe, was der alles jetzt bei dieser WM schon medial machen muss. Da kam dann so ein bisschen von medienschaffender Seite natürlich auch die Frage, okay, welche jugendlichen Spieler hat man denn mal wirklich medial kaputt gemacht oder welche sind, dadurch, dass sie den Medientrubel von Anfang an kannten, eigentlich zu Superstars geworden. Deswegen, also ich weiß nicht, wie ist da dein Take zu Mike, was glaubst du, macht das mit ihm und also ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Müssen die Medien aufpassen, müssen seine Leute ihn eher schützen, das würde mich interessieren.
Ja, es wird schwer sein, ihn zu schützen. Das ist nun mal so heutzutage. Ja, er spielt eine WM und danach muss er halt ein paar Interviews geben und kriegt wahrscheinlich viele Anfragen. Und klar kann er auch das ein oder andere absagen. Ich glaube, das gehört auch mittlerweile zum Business dazu. Und er bringt ja die Leistung. Es ist ja nicht, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen damals bei Max Hopp so gewesen, meiner Meinung nach, dass er zu doll gehypt worden ist. Ja, dieses deutsche Wunderkind und so weiter und dem konnte er gar nicht Folge leisten, sag ich mal so. Das macht vielleicht was mit einem Spieler, aber der Littler ballert ja einfach extrem krass und das wird ja auch nur so dokumentiert eigentlich. Von daher, ja, also ich, schwer zu sagen, ich glaube aber, wenn er eine WM spielt, muss er damit rechnen, dass er diverse Interviews geben muss, wenn er so weit kommt, vor allem und so gut spielt, das gehört irgendwie dazu, ne? Also, So sehe ich das.
Ja, da war irgendwie dieser Moment mit der Sun dabei, wo sie ihn dann irgendwie wahrscheinlich einen Journalisten den Döner ausgegeben hat und dann nachher kann einer Zeitung lesen, so nach Motto, ja, Littler mag die Sun und dank uns hat er einen Döner bekommen. Und dann gab es dieses Statement ja von wegen, we don't approve that oder bla bla bla. Aber Finde das auch ein schwieriges Thema. Also ich erlebe auch Littler nicht so, dass ihm das gerade aktuell Stress bereitet. Aber ich frage mich auch, ob bei ihm jemals dieser Moment dieser Realisation kommt, oh, was passiert hier gerade? Oder also er nimmt das jetzt schon so normal wahr, ne? Also er ist ja gar nicht so überdreht oder das finde ich ist auch so das Entscheidende. Also wäre das jetzt einer, der, den man erstmal nach dem Spiel beruhigen muss. Aber das ist bei ihm einfach nicht so. Das finde ich, das hebt ihn so ein bisschen ab und macht das noch krasser.
Das ist eigentlich witzig, weil er auf der Bühne wirkt er ja sehr selbstbewusst und als ob er da schon 30 Jahre steht. Aber so im Interview ist er sehr schüchtern eigentlich, so sehr zurückhaltend. Ne? Von daher, also ich denke, sein Manager wird er sicherlich haben. Der sollte ihn dann und so einen krassen Kram wie Sun oder sowas, ne? Das ist ja hier die britische Bild-Zeitung. So Blödsinn muss er ja nicht machen. Also ich rede jetzt ja auch von den Interviews, die zu einer WM gehören und nicht irgendwie, hier kriegst du einen Kebab für ein Selfie oder so, ne? Das ist ja nochmal so ein Unterschied. Da würde ich ihn auch sagen, mach das nicht. Aber so die normalen Sachen, die zum Sport dazugehören, die muss man halt einfach mitnehmen dann, ne?
Wann müssen wir denn über Premier League reden? Was glaubt ihr? Also, das Thema kommt jetzt natürlich auf. So also, Viertelfinale, denke ich, reicht auf keinen Fall. Wenn das Halbfinale einzieht, weiß ich nicht. Finale. Ich meine, eine Sache müssen wir eh noch erwähnen. Wenn er jetzt ins Halbfinale einzieht, wenn er gegen Brendan Doane gewinnt, dann hat Luke Littler die Tourkarte über die Order of Merit. Also, er bekommt es hier so oder so. Er hat es über die Development Tour sicher für die nächsten beiden Jahre. Sollte er jetzt im Viertelfinale ausscheiden, dann beginnt er 2024 bei 0 und hat die Karte für 2 Jahre. Wenn er das Halbfinale gewinnt, ist er in den Top 64 der Welt und behält das Preisgeld, was er jetzt von der WM eingespielt hat, und hat dann eine Einjahreskarte. Nathan Rafferty würde sich sehr darüber freuen. Der bekommt dann über Development Tour die Karte und Steve Lennon, der würde weinen, denn der hat dann definitiv keine Karte mehr und Martijn Klärmacker kann sich die E-Mail an die PDC auch sparen, wo er seine eine Tourkarte vielleicht zurückgibt, das nochmal so als Hintergrund. Aber ja, Thema Premier League. Müssen wir schon drüber reden, oder? Oder wann glaubt ihr, ab wann wird das nochmal großes Thema? Reicht dann schon Finale, Halbfinale, Sieg? Beim Sieg, klar, dann kommen wir nicht drum rum, aber für einen 16-Jährigen diesen Druck dann Woche für Woche, eigentlich noch zur Schule gehen müssen, dann die ganzen Pro-Tour-Events durch die Woche, das nimmt ja alles dann kein Ende. Was glaubt ihr, ab wann reden wir über Premier League bei Luke Littler? Moritz vielleicht zuerst.
Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte erst hören, was Mike so für Ideen hat, weil ich habe keine Idee. Also,
Okay.
weil ich sehe dann also auch dieses Dilemma. Ich glaube, das Thema ist ab dem Finale da, weil also die WM-Finalisten, die gehören irgendwie in die Premier League. Aber an sich, klar, Top 4 der Rangliste, das ist weg das Thema dann. Aber ich glaube, sie werden es nicht machen. Also, es wird zum Alter meiner Meinung nach nicht passen. Der muss halt auch irgendwie schulisch, weiß nicht, was der Stand bei ihm ist. Ich meine, klar, gibt ja auch Schulabschlüsse, die in dem Alter klappen. Da weiß ich nicht, wie es bei Littler aussieht. Aber das ist ja dann noch im nächsten Jahr im Frühjahr. Deswegen, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass das so, wenn man auch über Spieler verheizen und so redet, aber andererseits verheizt man ihn, ja, ist auch die Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber höre auch gerne andere Meinung dazu. Ich weiß es nicht.
Ja, Mike, wie siehst du es? Was glaubst du?
Ui, hatte ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber interessant. Ich sage auch, also wenn er im Finale steht, würden natürlich die Diskussionen anfangen. Ja, aber ich denke auch, das ist einfach zu früh, wenn er. Also ich weiß auch nicht, wisst ihr das generell so? Ist er noch in der Schule oder
Ja, er
davor?
strebt, glaube ich, so einen Realschulabschluss quasi an. Sowas habe ich gelesen. Müsste dann ja auch ungefähr, ja, er müsste, glaube ich, aber das ist noch nicht fertig sein, ne?
Das wird ja gar nicht funktionieren, dann, wenn Premier League und dann, ich glaube, jetzt während der Woche werden ja auch die Pro-Tour-Turniere gespielt. Dann wird er sehr wenig Zeit haben.
Es
Und
kommt auch. Ja.
also es wäre eigentlich nicht okay, meiner Meinung nach.
Ich glaube, wir haben dann nämlich Diskussionen zwischen Sky Sports, die natürlich wahrscheinlich Luke Littler gerne in der Premier League hätten,
Natürlich.
auf der einen Seite und die
Dem
PDC und dem
Schuldirektor.
Schuldirektor der Familie und da, und ich glaube, da muss der Manager aber wirklich dann aktiv werden und da wäre, glaube ich, schon Interesse zu sagen, ey, ist das nicht ein bisschen früh, wenn der Weltmeister wird? Okay, dann ist es so. Dann muss er da quasi durch. Aber Auch krass, ne? Aber das, die Diskussion gab es so natürlich auch noch nie. Also, es
Wurde ich mich so
kaufen, wenn er Weltmeister wird.
Also allgemein denke ich gerade an Fabian Schmutzler, der auch bei mir zu Gast war und gesagt hat, dass er zum Glück eine Schule hat, die das alles mitträgt und sagt, auch wenn es jetzt irgendwie Development-Touren am Freitag losgeht, stellen die ihn frei. Also das ist ja schon so eine Sache, wenn du einen Ausnahmesportler hast, der in seiner Sportart halt irgendwie Weltspitze ist, also dass man das arrangieren könnte, glaube ich schon. Also ich sehe das nicht problematisch, dass er vielleicht am Freitag irgendwie einen Tag später in die Schule muss, wenn er dann muss, aber ich tue mich schwer damit, dass also ich
das geht
könnte
schon,
mir auch vorstellen,
krass,
dass er das
ne?
vom Spielen her könnte,
ja.
Von
Ja,
seiner
das glaube ich
Leistung
auch.
her. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Drumherum. Das bin ich mal
Aber guck
gespannt.
mal, Pro Tour, 2 Stück, dann Rio Pinto Qualifier, er muss ja mittwochs schon da sein für die Premier League, die am Donnerstag dann ist, ne? Keine freien Tage mehr. Dann hast du Rio Pinto am Wochenende, dann ist der Montag bis vielleicht sonntags komplett überall immer irgendwie am Dart spielen. Das ist schon tough, ja. Und daran kann man sicherlich auch irgendwann mal rechnen, weil es einfach zu viel wird. Nicht, weil er das nicht kann qualitativ, sondern weil es einfach too much ist, ne? Aber wir schauen natürlich erstmal Runde von Runde, aber zu Runde zu Runde. Aber das ist interessant. Ich fand heute auch den Switch auf die Triple 19 einfach unfassbar. Also wenn der Erste nicht in der Triple 20 war, dann immer meistens 134. Es war unfassbar. Immer wenn man dachte, okay, jetzt kommt er schlecht rein, Switch auf Triple 19, zweimal drin, ne? Und man vielleicht einen einzigen Punkt hat mir notiert, der Barney hätte ja vielleicht auf die andere Straße bringen können. Das war folgender Punkt. Wo war es denn? Im dritten Satz, ne? Da hatte. Ich bin schon gar nicht ganz durcheinander, aber ich habe auf jeden
Ich
Fall
habe auch die Sätze
einen Punkt,
vertauscht
wo
bei
er,
mir.
was er nicht checkt und dann
er hatte zwei
verpasst
Setups,
zweimal den
glaube ich,
Doppel
im
16.
dritten.
Ja, genau.
Irgendwie
Verpasst zweimal
Triple
den Doppel
13, Doppel
16 im dritten
16.
Satz.
Und aber Luke Littler auch, glaube ich, dann 65 Single Bull Tops. Zwei
Ja.
Darts, gar kein Stress. Wo man sich fragt, wie macht er das, aber ja.
Unten. Und dann einfach auch ein 13 Data im Decider zum Sieg. Von vorne weg, ohne dass Barney da irgendwie. Wahnsinn. Und Barney, muss man sagen, hat sich gesteigert, aber es hat nicht gereicht. Und ich habe mir auch nur gedacht, was geht jetzt in dessen Kopf vor? Du hast jahrelang mit einem Phil Taylor gefightet, der am Ende meistens immer viel besser war, mit einem Van Gerven, der auch meistens dann gewonnen hat. Und jetzt hast du eine ganz gute Auslosung, bist ganz gut drin. Und jetzt spielst du gegen einen 16-Jährigen, der wirklich sein, fast sogar Enkel schon sein könnte, ne? Und der macht dich dann hier eins platt. Auch das, glaube ich, ja. Da kann man, glaube ich, auch echt nur drüber lachen dann innerlich. Das hat Barney ja auch gemacht. Der dachte auch, na, was willst du noch machen? Aber ja, das ist Darts. 40 Jahre Unterschied bei der WM. Gibt's, glaube ich, wirklich, haben wir gestern gesagt, nur in dieser Sportart. Das ist krass.
Gibt auch ein paar, die jetzt sagen, so Stichwort Auslosung, vielleicht ist auch Littlers größte Chance, den WM-Titel zu holen. So nach dem Motto, wie sich das Draw in diesem zweiten Viertel aufmacht. Ich glaube, bei seiner Qualität ist das nicht so die Frage, aber gehört natürlich auch dazu, jetzt im Viertelfinale nur in Anführungsstrichen gegen Dolan zu bekommen. Aber ob er einen Price oder einen Anderson nicht auch geschlagen hätte, ist auch nicht geklärt.
Ja, und als wäre das alles nicht genug gewesen, haben sich Luke Humphries und Joe Cullen gedacht, wir spielen das Ganze nochmal bis zum Ende aus. 7 Sätze, Sudden Death Leg. Was für ein Abschluss des Jahres 2023, was Dart angeht, ne? Und Luke Humphries kommt wieder durch. Er zieht den Kopf nochmal aus der Schlinge. Aber ich weiß auch jetzt wieder nicht, was ich aus diesem Spiel und Luke Humphries anfangen soll. Moritz, wie ordnest du das jetzt ein? Hat er dich jetzt überzeugt? Ist das jetzt wieder was er als Weltmeister am Ende überstehen muss? Kannst du da schon was einordnen?
Was mit dem Weltmeister habe ich mir natürlich aufgeschrieben, aber das ist natürlich der Standard-Take, den man jetzt immer bringen kann, dass er nicht der Erste ist, der Matchstarts überleben musste. Ich habe mir zu dem Spiel eigentlich nichts aufgeschrieben. Ich habe einfach davor gesessen und genossen. Und klar, Kallen ist für mich irgendwie die größere Geschichte dieses Spiels, dieses Thema, dass er irgendwie wieder dicht vor etwas vorsteht, vor etwas Großem und nicht drüber fällt. Die Premier League hat man direkt im Kopf, sein WM-Spiel gegen Van Gerven hat man im Kopf. Jetzt kommt dann noch so ein Moment dazu, wo er irgendwie die 93 nicht checkt oder Matchplay 2018, die Matchstarts gegen Gary Anderson gehabt, der nachher Matchplay-Champion wird. Also auch ihn da von der Bühne gehen zu sehen, absolut gebrochen. Klar, am Ende hat er Glück, dass es überhaupt in den Decider geht. Dann noch, aber das ist für mich sogar die große Geschichte, weil wenn das alles zusammenkommt, dann zieht Humphries das auch, dieses Spiel. Zwar auch erst mit seinem 9. Matchstart oder wie auch immer, aber es ist schon der Humphries gewesen, den ich mir irgendwie erwartet habe für dieses Spiel. Aber es ist auch nicht mehr gewesen, es hört sich böse an, aber tja, bin so ein bisschen auch, saß ein bisschen ratlos vor dem Fernseher, ehrlicherweise nach dem Spiel, wenn man irgendwie diesen Kallen sieht, der gebrochen von der Bühne geht und nicht weiß, wohin mit einem.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe mir so viel notiert jetzt am Ende vom letzten Satz, das ging ja hin und her. Wie erlebst du, Mike, solche Spiele als Zuschauer vorm TV? Du hast ja als Spieler, denkst du auch mal, okay, ich weiß so ein bisschen, wie er sich da jetzt vielleicht auch fühlt unter Druck und so weiter. Ja, wie ist da deine Sicht auf solche Spiele, die wirklich so spitz auf Knopf gehen, die dann wirklich vom Momentum her ja fast sekündlich wechseln?
Ja, ist krass gewesen. Ja, faszinierend, muss ich sagen. Also, es war mit den vergebenen Chancen und dann auch, also für beide Spieler war es ja extrem hart. Also, wenn du die 93 siehst, ich glaube, die waren am Draht, Doppel 18, außen, in, die hätten ja auch reingehen können. Also, okay, sagt man immer so, aber dann Luke mit seinen, glaube ich, 9 Matchstarts hat er gehabt, ne? Kann das sein? Die er daneben geballert hat zum nächst.
Ja, müsste ungefähr hinkommen. Ja.
Also auf jeden Fall eine Menge, wirklich eine Menge. Und ja, irgendwie waren beide ja mental stark und dann haben sie wieder so eine Punkte gehabt, wo es dann halt mal nicht so ganz lief. Und letzte Leg alleine war ja schon so krass. Also ja, ist ja, irgendwie fehlen einem da auch ein bisschen die Worte. Das war schon heftig. Und natürlich für Kallen ist das echt sehr tragisch, mal wieder so dicht dran gewesen zu sein. Ja, es war einfach heftig und krasses Spiel nochmal zum Abschluss.
Ich glaube, in dem Fall muss man auch ein bisschen früher vielleicht im Spiel schon suchen. Also David Schlichting hat ein paar Sachen so rausgesucht mit 9 Darts von 221, um das 3-1 zu kriegen in Sätzen und hat sich nicht mal mehr ein Dart auf Doppel erspielen können. Oder als er zum Match angeworfen hat und hatte nach 18 Darts nicht mal ein Finish stehen. Weil wir gucken
Gar
ja
nichts,
auch,
ja.
ne, also wir gucken ja auch immer gerne auf die Doppel, die verpasst wurden. Oder das fand ich beim Schindler-Match zum Beispiel. Klar verpasst er irgendwie 3 Darts auf Doppel 18 und dann vergisst man aber, dass er sich die nach 9 Darts gestellt hat. Also wenn man die Summe der Treffer nimmt, geht es ja einfach darum, dass ich mehr Triple und Doppel als mein Gegner treffe. Doppel sind dann am Ende meistens wichtiger, aber das liegt auch nur daran, weil beide relativ ähnlich im Finish-Bereich dann sind. Aber in dem Fall haben ihn auch oft die Triple dann verlassen, wo es richtig drauf angekommen ist. Auch hier im Chat kam auch mal häufig dann in die Eins mit dem ersten oder zweiten Dart. Also finde, wir suchen jetzt in diesem Match vielleicht dann auch, klar, bei diesen späten Fehldarts, aber Kallen hat die Möglichkeit gehabt, auch es früh in seine Richtung zu bringen.
Also er lag ja auch vorne zu, im letzten entscheidenden Leg-Asset.
2-0,
Und
ne? Ja.
man muss auch sagen, dann hat aber auch Luke hat ja auch mega Finishes hingelegt. Da die 100 auf Tops hat er ausgemacht, mit
Ja.
dem Rücken bewahrt. Also ich habe den auch schon draußen gesehen. Und ich habe mich auch vorher gefragt, ja, wie spielt er? Nach das Spiel, Match gegen Pietrzczko war ja auch irgendwie, ja, was war das? Es war irgendwie von seiner Form her einfach, er war für er der Favorit eigentlich für viele und dann am Anfang völlig von der Rolle und so weiter. Deswegen wollte man ja heute genau hingucken. Und ja, also die Dinger waren ja wieder wirklich mega, die Finishes. 86 hat er, glaube ich, noch ausgemacht, 88
Ja.
waren so
Und
viele
Kallen
Sachen.
stand ja immer auf 2 auf dem 2-Dart-Finish. Das war ja das
Ja.
Krasse, ne? Also, Tops, hast du gesagt, 100 Tops. Mike, Kallen steht auf 44. Das war das erste High-Finish von Humphries in der gesamten Partie.
Genau.
Und dann 86 auch und Kallen steht da auf 50. Also, unfassbar. Das ist echt stark dann auch.
Ich habe mich ein paar Mal im Spiel, habe ich auf einmal so realisiert, ey, gleich kann es vorbei sein. Dann kam irgendwie ein fetter 180, 140 von Kallen, wo er eigentlich zurücklag. Und dann hatte er auf einmal wieder ja, ein Zwei-Dart-Finish auf der Hand. Und Luke macht nicht aus. Und dann war es zum Beispiel diese 93 oder so. Ja, dann ich glaube, da gab es ein paar Szenen. Hat er 72 hier auch gehabt? Oder? Ja, auf jeden Fall war es wirklich so, hätte es auch ganz schnell vorbei sein können. Ne? Aber Ja, es war einfach krass.
Ja, das zehnte Leck dann natürlich im finalen Satz, was wo keiner irgendwie, wo beide sich überwerfen. Das ist ja auch die, beide treffen das Nachbardoppel. Das ist
Unfassbar.
unglaublich. Erst Humphries dann statt Doppel-5 dann in die Doppel-12 und Kallen dann in die Doppel-18 abgerutscht. Ne? Also es, was, dann hat er die getroffen, die hätte er ein paar Minuten früher gebraucht. Ja, im Decider natürlich auch stark dann von Humphries, ne? Gehen die Darts, 80er Check dann zum Match.
Ja.
Aber er macht trotzdem Fehler, finde ich, die er die letzten Wochen, Monate nicht gemacht hat. Also viele vergebene Doppel. Also man hat ja eigentlich selten in den letzten Wochen erlebt, dass Humphries mal, wenn er drei klare Darts hatte über 32 Rest, hat er immer mitgenommen. Er hat ja teilweise jetzt ja zwei Aufnahmen, wo er das nicht durchbekommt. Ich finde, auch heute hat man wieder gemerkt, dass da, er ist nicht ganz frei, finde ich. Er ist nicht ganz frei, so wie in den letzten Wochen. Liegt natürlich an der WM, an den Druck, an der Favoritenstellung von ihm. Die Frage ist, hat er sich vielleicht jetzt ganz frei geschwommen? Also gegen Pritesco hat er ja schon was ablegen können. Jetzt lag er wieder 2-0 zurück und wieder mit dem Rücken zur Wand. Aber sag mal so, gegen Chizzy muss halt nicht Schluss sein. Ne? Das kann auch wieder ein Spiel sein, was er auch mitnimmt und dann vielleicht dann gegen Michael. Ob er dann ready ist, werden wir sehen. Aber ja, die Stats lesen sich gut. Ne? Also 99 ist jetzt ja nicht verkehrt. Aber auch hier im Chat reden ja einige jetzt über Kallen. Ne? Auch, das hast du ja schon richtig gesagt, Moritz. Das haben wir ja auch öfter hier besprochen. Irgendwie so ein bisschen der Unvollendete. Das
Ich
Mastersieg,
habe
klar.
Lade gehabt, eine
Aber.
Sekunde.
Ja, ist gut. Wir machen dann einfach noch weiter. Ja, es tut mir auch ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, das tut mir sehr leid für Kallen. Das ist. Die WM ist sehr speziell. Also dieser Abend war sehr speziell.
Ich hatte auch, also das muss ich bei Kallen vielleicht auch sagen, das Gefühl hatte ich schon, ich glaube, da hat das auch die drei Darts verpasst, mal 5-5 zu stellen. Und da habe ich eigentlich schon die Tränen in den Augen gesehen, weil, also klar bereitest du dich seelisch darauf vor, dass der Game Shot Call folgt, wo du weißt, ich habe meine Chance verpasst, mein Gegner nutzt jetzt. Aber da dachte ich auch schon mehrfach so, boah, also klar, das kannst du nicht vorbereiten und du fühlst es ja auch in dem Moment einfach so, dass du jetzt deine Chance verpasst hast. Aber also gerade bei den Matchstarts, da lasse ich mir irgendwie gefühlt dieses Hintertürchen offen, dass noch was Wildes passiert und ich irgendwie in dieses Spiel noch wieder reinfinde. Also da merkt man dann schon, wie die Enttäuschung da straight einsetzt und kann nichts dagegen machen, ne?
Naja, dann kommen wir zum Abschluss des Dartjahres, zu unseren beiden Kategorien, zu diesem Tag. Zum Spieler des Tages, Player of the Day, und zum Match des Tages, Match of the Day. Ich glaube, beim Match des Tages müssen wir uns wahrscheinlich gar nicht drüber unterhalten, dass das jetzt Humphries Kallen war. Spieler des Tages, da gibt es natürlich ein paar Vorschläge. Mike, wer war für dich der Spieler des Tages?
Ich kurz drüber nachdenken. Es wäre jetzt leicht zu sagen, der Luke Littler. Ja. Aber andererseits, Dohlen war natürlich auch wieder gut dabei. Schwer. Ich lege mich mal fest. Ich sage trotzdem, dass der 16-jährige Luke Spieler des Tages ist.
Ist er wirklich 16?
Man
Die ganzen
munkelt.
Memes dazu, das hört ja gar nicht mehr auf.
Ist die Frage, wann wirft er die 130 in der Küche wie Peter Wright? Ne? Das
Ja.
verfolgt uns ja auch dieses Jahr bei den DAZN-Übertragungen. Gut.
Habe ich auch keine
Dann
andere
lass.
Meinung jetzt zu, ne? Also
Ja, ich
der
denke, das
Vollständigkeit halber. Ja, sonst
kann man
werde ich da, glaube
vertreten.
ich, kritisiert von dir, dass ich da mich aus der Affäre ziehe, aber
Nein, nein,
in
alles
dem Fall
gut.
einfach.
Wollen wir mal um die Uhrzeit nicht mehr so streng sein? Bevor wir zu den Viertelfinals kommen, vielleicht noch ein kurzes Zwischenfazit, Mike, wenn du schon hier bist. Auch mal nochmal die Einschätzung von dir zu den Leistungen der fünf deutschen Spieler. Wir hatten zum ersten Mal fünf Deutsche mit dabei. Wir hatten zum ersten Mal gleich vier in Runde drei. Wie ist da so dein Gesamtfazit zu den deutschen Leistungen?
Ja, also Brazzo, also Dragutin, klammer ich jetzt mal aus, er hat halt nicht den besten Tag gehabt. Die anderen, ja, super gespielt, finde ich. Also wirklich, wir haben es ja alle gesehen. Martin, ich habe fast geheult, als ich das erleben musste. Das war so heftig. Und hat mir so leid getan für Martin. Und ja, auch Ricardo, so kurz davor. Schade einfach. Aber insgesamt, wenn man das alle Spiele so betrachtet, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Also es geht weiter nach vorne und vor 5 Jahren hätte sich das keiner vorstellen können, glaube ich. Also ich sehe da das äußerst positiv, wie das so ablief bei der WM. Auch wenn es ein bisschen hart war, jetzt irgendwie 4 Spieler am Ende hintereinander dann rausgeflogen sind, aber ja, war trotzdem haben sie sich super verkauft.
Noch eine Frage zum Generationenwechsel. Wir haben jetzt viel über Luke Dittler gesprochen. Einige Spieler sind früh raus, wie Peter Wright. Einige wie Mervyn King, Mensa Sulovic, Vincent van der Voort gar nicht erst dabei gewesen, sich gar nicht qualifizieren können. Jetzt drücken Spieler wie Littler, Josh Rock, Ian van Veen nach. Findest du, dieser Generationenwechsel, der ist schon quasi mitten im Gange, ist er schon vollzogen oder braucht das doch noch? Weil zum Beispiel Barney hat sich jetzt ja auch gewehrt und Gary war jetzt ja auch noch mit dabei im Achtelfinale. Wie siehst du das?
Also es ist schon seit Jahren eigentlich zu erkennen, dass, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die alten Säcke, die werden langsam verschwinden. Es wird natürlich immer noch ein paar Top-Leute geben, die jetzt über 50 sind, Anderson und so weiter, der wird sich auch noch ein bisschen halten können. Aber was da von den Jungen von unten nachwächst, ist einfach krass. Es ist eine ganz andere Generation. Das war ja schon vor Jahren erkennbar eigentlich. Also wenn man auch die Zeiten mit Phil Taylor so sieht, wie viel Matchstarts oder nicht mal Matchstarts, wie viel Satzstarts oder Legstarts daneben geworfen wurden von Spielern, die das eigentlich können. Aber einfach, weil sie den Druck gar nicht standhalten konnten. So wenn einer eine Chance hatte, gegen Phil Taylor mal ein Set zu gewinnen oder so, das konnte man fast die Uhr nachstellen, dass der daneben schmeißt. Und heute guckt er das an, was da alles nachkommt. Die Jungen haben ja wirklich nicht mehr viel Angst. Die stellen sich ja hin und sagen, den alten Sack will ich jetzt von der Bühne schubsen. Ja, das wird so weitergehen, glaube ich. Also das wird sich extrem verjüngen noch.
Ich glaube, es ist fast die Masse an Spielern, weil ich glaube, da ist auch das größte Entwicklungspotenzial und auch die jetzt halt über die letzten 5 bis 10 Jahre alle neu zum Sport gekommen sind. Wenn ich an Pascal Ruprecht denke, der vor 3 Jahren das Spielen angefangen habe, da sieht man ja, wie schnell diese Entwicklung gehen kann. Das ist jetzt auch beim jungen Spieler wahrscheinlich eher zu vermuten als bei jemandem, der älter ist. Das ist, denke ich, einfach so. Und habe auch mit einem Kollegen mal drüber gesprochen, der gesagt hat, das ist einfach, war jetzt in einer anderen Sportart, aber wenn man als alter Spieler da unterwegs ist, dann ist es einfach die Masse, die einen irgendwann verdrängt, weil man ist dann einer dieser Lonely Rider, die noch irgendwie sich mit Mitte 50 halten können. Aber wenn halt dagegen plötzlich nicht mehr nur 20 sind, die gut spielen können, sondern auf einmal 50 oder 100, dann ist man einfach in dieser Masse irgendwann derjenige, der untergeht. Und das ist halt dieser Prozess, der sich so fortsetzen wird, bis wir, denke ich, vielleicht so in 5 bis 10 Jahren mal so ein Level haben, auf dem wir ungefähr wissen, welchen Altersschnitt so eine Darts-Tour hat.
Ja, denke ich auch, ungefähr so wird es sein.
Dann blicken wir jetzt auf die Viertelfinals, die ja dann
wie gerufen.
Im 1. Januar stattfinden. Und die Reihenfolge, noch hatte ich gerade auch schon rausgesucht, die steht jetzt auch schon fest. Also es geht los am Nachmittag mit Chris Dobie gegen Rob Cross und Luke Littler gegen Brandon Dolan und in der Abendsession dann Michael van Gerwen gegen Scott Williams und Luke Humphries gegen Dave Chisel. Wir gehen aber nochmal kurz auf die einzelnen Partien ein. Also Chris Dobie gegen Rob Cross. Wer den Head-to-Head mal rausgesucht, der steht bei 8-7 pro Dobie. Also da ist nicht viel zu erkennen. Die letzten 4 Spiele hat allerdings Dobie gewonnen und Cross hat tatsächlich auch schon 3-mal verloren mit einem 111er-Average. Also die Spiele, die zuletzt zwischen den beiden abgingen, ja, waren sehr qualitativ oben anzusehen. Schwierig, finde ich. Chris Dobie spielt in der Super WM. Rob Cross aber auch nicht zu unterschätzen. Haben wir gerade schon besprochen. Mike, wen siehst du da vom ersten Bauchgefühl her vorne? Dobie oder Cross?
Boah, ganz, ganz schwierig. Ich lege ihn mal auf. Ganz knapp auf Dobie würde ich tippen.
Moritz, fühlst du dich an?
Ich habe ja meinen WM-Tipp noch offen mit Cross, deswegen, aber es fehlt mir bei Dobie am schwersten, weil Dobie hat ihn schon mal bei der WM geknackt, das muss man ja sagen. Ich überlege gerade was vor, wie lange ist es her, keine Ahnung, aber da auch 4-2 gewonnen, das Spiel ist auch mit beiden 100-Plus-Schnitt gewesen, also die geben sich's richtig. Und das war auch der Spieler, auf den ich am wenigsten gehofft habe, wenn der Draw sich für Cross öffnen soll. Deswegen, ja, du hast mir jetzt die Analysepunkte mit mit deinen Punkten weggenommen, aber ich sehe da auch 9 Sätze kommen. Dann, tja, kann es so werden, wie wir heute zum letzten Spiel gesehen haben.
Ich glaube auch, das wird sehr eng. Das wird sehr eng. Dobby scored natürlich unfassbar. Das braucht hier wirklich krasse Set-Leistungen, damit er mal ein paar Sätze abgibt. Michael Smith mit 4-0 nach Hause geschickt.
Aber der
Rob
Rhythmus.
Cross. Ja, der Rhythmus. Rob Cross ist ein bisschen methodischer, sagen wir mal so. Ist ja auch nicht, man werft das auch nicht so langsam, man lässt sich halt auch ein bisschen mehr Zeit. So. Vielleicht ist er sogar langsamer als Brandon Dolan mittlerweile. Das müsste man eigentlich mal stoppen an dem Tag. Gute
Ja,
Überleitung in
bestimmt.
Brandon Dolan. Spielt dann im zweiten Spielfinale. Nachmittagssession Luke Littler auch zum ersten Mal jetzt dann den 16-Jährigen am Nachmittag. Ja, wir haben beide schon, oder wir haben alle drei jetzt schon gesagt hier, dass Littler der Favorit ist. Muss man, denke ich, auch so sehen. Mike, welche Chancen siehst du, dass Dolan das doch vielleicht gewinnen kann? Was muss passieren? Was kann er machen? Muss er dann doch vielleicht von seinem neuen Habit ein bisschen wegkommen und dann doch ein bisschen langsamer spielen? Oder ja. Ist da
Ich
vielleicht gar
würde
keine Chance
sagen,
da?
ich als Dartspieler oder ehemaliger Dartspieler, wie auch immer, ist immer am besten, seinen eigenen Rhythmus zu spielen und nicht so auf den Gegner zu achten. Das ist erstmal so Grundvoraussetzung, um seine beste Leistung abrufen zu können. Deswegen, das weiß Herr Dohlen aber sicherlich. Von daher sollte er so seinen Wohlfühlrhythmus spielen und seine einzige Chance ist einfach, dass er Luke von Anfang an irgendwie unter Druck setzen kann. Dass er das erste Set gewinnt, das zweite Set gewinnt. Der muss einfach Druck spüren und dann werden auch Fehler passieren. So, wenn es einfach so flutscht, wie es bis jetzt immer geflutscht hat, dann wird es einfach schwierig. Dann kannst du den Knaben ja kaum stoppen. Also es muss einfach so, kennt jeder Dartspieler. Wenn du hinten liegst und Druck hast, dann machst du halt Fehler. Das muss versuchen, er muss Brenton halt versuchen, irgendwie hinzukriegen. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ansonsten glaube ich, dass zumindest wenn der Littler so weiterspielt, dass es dann einseitig werden könnte.
Er lag ja noch nie zurück bei dieser WM. Hat
Das
immer
meine ich
dazu
auch,
geführt.
genau. Ich bin auch mal wirklich gespannt, wenn jetzt ein richtiges Kaliber kommt. So ein Van Gerben, meinetwegen. Dann, also. Da müsste er mich wirklich überzeugen, dass er dann auch diese Leistung abrufen kann. Wisst ihr, was ich meine? Wenn einer also
Ja.
richtig Druck macht oder sogar stärker spielt, einfach da vielleicht im ersten Set oder ersten beiden Sets 110, 105 spielt oder so, da muss man da sehen, wie er dann reagiert. Auch mal ein paar Rückschläge. Er wird auch mal drei Darts am Doppel vorbeiwerfen. In einer wichtigen Situation. Und dann auf einmal einen wichtigen Satz verloren haben und damit umzugehen. Wie kann er das? Das wissen wir ja alles noch gar nicht so, ne?
Ich sehe das auch nämlich, oder, aber das Krasse ist, dass wir es noch nicht wissen, weil er uns das bisher nicht
Ja.
angeboten hat. Ne? Wir sind jetzt im Viertelfinale, gucken so und überlegen und sagen mal, soll er ja mal zeigen, wenn der richtige Gegner kommt und wenn dies kommt, ne? Aber
Gutes
kann sich
Argument.
viele Konjunktive zusammenbasteln und dann steht er im Viertelfinale, ne? Das gehört dazu.
Die 28 der Setzliste. Dann hat er Barney die 29 geschlagen. Temple war umgesetzt. Kiss natürlich dementsprechend auch. Bei Gilding weiß ich jetzt die Setzposition gar nicht
20, ne? Ja.
auswendig. Müsste ich jetzt nachgucken.
20 war
20,
es.
glaube ich, auch. 20, ja, guck. Also noch kein Top 10 schon mal gar nicht, ne? Also es hatte jetzt rein von den Zahlen her jetzt auch noch nicht die Riesengegner. Weil ich würde ihn gerne mal zum Beispiel gegen Gavin Price sehen, der dann auch auf der Bühne noch eine stärkere Präsenz hat, noch mal aggressiver ist. Oder Van Gerven, der würde ihm es auch nicht einfach machen, glaube ich. Einfach von der Art her, wie die das Spiel angehen. Aber auch das werden wir vielleicht schon bei dieser WM zu sehen bekommen.
Ja.
Van Gerven, gutes Stichwort. Der eröffnet den Abend dann gegen Scott Williams. Bisher findet man da tatsächlich keine Duelle. Moritz, wenn du mich korrigieren willst, gerne. Ich habe nichts gefunden. Klarer Favorit, ich denke, da sind wir uns einig. Glaubst du, Mike, dass das Verhalten von Williams, auch mit den Fans, ob das irgendwie auf MVG einwirken kann oder prasselt das total an dem ab?
Also, ich denke, wenn der Spielstand es hergeben kann, dass ein Van Gerven irgendwie ein bisschen nervös wird, weil er zurückliegt, dann wird es auch einen Van Gerven nerven, wenn er da mit den Zuschauern was macht. Wenn Van Gerven führt, dann kann er Purzelbäume auf der Bühne machen. Das wird ihn nicht interessieren. Also das ist halt die alte Geschichte wieder. Der Williams muss auch hier versuchen, früh Druck aufzubauen. Und das haben wir ja gesehen in der Vergangenheit, dann macht Van Gerven ja auch oft Fehler. Auf Doppel kommt ja auch oft vor dann.
Der wurde ja auch noch nicht gefordert, hat noch keinen Satz verloren. Van Gerven noch keinen Satz gegeben, auch gegen Bunting nicht.
Er macht auch einen guten Eindruck bei der WM. Also bis jetzt macht er wahrscheinlich den besten Eindruck von allen Spielern. Vielleicht Luke mal ausgeklammert, den 16-Jährigen meine ich jetzt. Aber also von den Favoriten meine ich jetzt, die von vornherein Favoriten waren. Viele haben wir ja gar nicht mehr dabei. Und Van Gerven wirkt schon sehr heiß.
Ne? Ich finde auch, weil er so konstant ist. Also, weil wir haben Jahre gehabt, wo er brillant gespielt hat, aber diesmal auch gegen Stephen Bunting, das war jetzt, was er auch später gesagt hat, nicht unbedingt so ein Spiel, was straight durchlief, sondern da war aber auch in den entscheidenden Momenten halt wieder besser und war da. Und ich frage mich bei Scott Williams hauptsächlich, macht er dieses Showboating auch gegen Van Gerven? Weil das ist genau dieses Thema, so Spieler mit einer anderen Bühnenpräsenz gegen sich zu haben und Van Gerven. Da merkt man ja auch, selbst das Publikum traut sich in Deutschland oder sei es da auch manchmal gar nicht so richtig gegen Van Gerven zu pfeifen, weil er so eine gewisse Aura auch ausstrahlt. Also
und er muss auch
Scott Williams muss es machen, aber ob er es tut, weiß ich nicht.
Und er muss die Gelegenheit dazu bekommen. Ich sag mal, wenn Van Gerven erstmal 1-0, 2-0, 3-0 macht, was soll er dann da feiern? Oder da wird er halt auch dann nichts machen können, großartig. Also das hat man ja auch gegen Hatter jetzt gesehen. Die Dinger kommen ja eigentlich eher, die er, wenn er mit dem Publikum interagiert, macht er es ja eher, wenn er ein wichtiges Leck ausgemacht hat. Ja. Wenn es dazu gar nicht kommen sollte, jetzt so ein richtig entscheidendes Ding auszumachen, dann hat er ja gar keine Gelegenheit, großartig darum zu kaspern.
Im Forum ist wieder viel diskutiert worden, auch jetzt die Aussagen von Van Gerven hat er auch jetzt wieder ein bisschen ausgeteilt, auch gegen Ricardo jetzt ja gestern völlig aus dem Nichts, er hätte keine Eier, kam es auch wieder irgendwie, keine Ahnung, woher das jetzt wieder kam, ging ja um Humphries und dann, ja, der hätte schon gegen Peteschko oder wie heißt er, hat er gesagt, müsste er eigentlich wissen, weil ich meine mich zu erinnern, dass Ricardo einen Zehner da gegen Van Gerven um die Ohren gehauen hat und ihn auch dann in German das Championship geschlagen hat. Aber gut, so ist er. Van Gerven hat auch gesagt, I don't care, gegen wen ich spiele. Scott Williams, den man hätte. Gut, finde ich, kann man auch so sehen, weil er ist sowieso der bessere Spieler, egal wer es gewesen worden wäre. Jetzt ist es Scott Williams und ich finde, man sollte Scott Williams auch nicht zu sehr jetzt hochloben, weil ist auch beschränkt. Nee, es ist ja keiner, der jetzt die 100er Average in Serie spielt. Also auch alles andere als ein klarer MLG-Sieg wäre hier wahrscheinlich überraschend. Dann haben wir noch das letzte für die Finale. Luke Humphries gegen Dave Chisnell. Bilanz spricht ein bisschen pro Chizzy, der aber jetzt auch wirklich bei der WM ja auch noch nicht wirklich so übertrieben hat. Und eigentlich wurde es ja interessant, weil wir reden ja bei Chizzy oft über, oh, Chizzy spielt 105 und am nächsten Tag spielt Chizzy 85. Und jetzt haben wir bisher eigentlich noch gar keinen Chizzy gesehen, der das macht, sondern eigentlich so, der sich da so ein bisschen in der Mitte einpendelt. Aber gegen Humphries braucht er wahrscheinlich den 105er Chizzy eher.
Ich erwarte es auch nicht, dass da was Großes kommt. Aber das letzte Mal, als wir das nicht erwartet haben, hat er Van Gerven 5-0 geschlagen im Viertelfinale. Also deswegen ich habe keine Ahnung, was ich von Chizzy bekomme. Ich habe wirklich keine Ahnung. Bei Humphries glaube ich es, nach dem Spiel heute ein bisschen mehr zu wissen. Der ist ein bisschen in Rhythmus jetzt gekommen. Lässt aber auch halt ein, zwei Momente offen. Aber ich kann es dir nicht sagen, was wir von Chizzy bekommen. Also wenn ich einfach nach dem formstärkeren Spieler gehe oder sage, was ich glaube, wer sein Spiel besser auf die Platte kriegt, dann ist es im Zweifel Humphries. Aber wer weiß, ob Chizzy so ein paar Momente ziehen kann, um das Match auf seine Seite zu kriegen.
Mike, für dich auch Humphries hier dann der Favorit? Ja,
ich denke auch, nach dem Spiel von heute, ich glaube schon, dass er jetzt so ein bisschen auf Schiene kommt wieder. Also er war ja heute ein brillantes Spiel. Also ich glaube schon, dass er deutlich in der Favoritenrolle ist. Also da müsste Chizzy schon den Mördertag haben. Aber das 5-0 gegen Van Gerven ist auch schon einige Monate her, glaube ich. Ne?
Ja, das stimmt wohl. Vielleicht tut Luke Humphries ja der Tag Pause jetzt auch ganz gut, weil das hat sicherlich viele Kräfte gekostet. Wenn er das jetzt Back-to-Back abends spielen muss, ist jetzt wieder an letzter Stelle. Da ist jetzt dann auch mal noch 48 Stunden dazwischen. Aber ja, ich glaube, der wird froh sein, dass es nicht jetzt am nächsten Tag wieder dann so ein Massaker gibt dann am Ende, wie es da wirklich um die Nerven ging. Das war ja wirklich, ja, unfassbar.
Ja.
Gut, dann haben wir jetzt noch ein, zwei Fragen an dich, Mike, bevor wir uns dann hier alle entlassen ins neue Jahr. Das machen wir immer so ein bisschen. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, nicht mehr so aktiv. Also wahrscheinlich dann in 2023 auch nicht so oft an Bord gestanden. Oder wie sah es da aus bei dir?
Nee, wie gehabt gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Ich habe zweimal ein Ligaspiel gemacht, so aus der Not heraus. Habe ich mein Team unterstützt. Da habe ich dann so, hat auch super Spaß gemacht. Ja, lief auch noch gut, aber sonst Training oder so mache ich halt gar nicht. Ja, aber ein bisschen Spaß habe ich jetzt wieder gekriegt. Ab und zu schmeiße ich noch Pfeile. Vielleicht werde ich mal wieder ein bisschen im Team spielen, also in der Liga. Großartige Turniere werde ich sicherlich erstmal nicht mehr machen. Da ist der Zug einfach abgefahren, so habe ich einfach auch einfach nicht mehr so die Lust dazu und das muss man akzeptieren und hat sich halt auch nichts zum Vorjahr verändert.
Wir haben ja in den letzten Jahren immer über Turnierserien geredet, die uns so ein bisschen gefehlt haben und überlegt, was kann man da machen, wer kann da was machen und wie führen wir das Ganze aus? Und es fing jetzt ja so ein bisschen an mit der Swiss Darts Corporation, die das ja jetzt in der Schweiz in 2023 schon eingeführt hat und auch in Deutschland einführen wollte, was das aber wohl dann nicht der Fall sein wird. Sicherlich Grund auch dafür, dass die PDC Europe jetzt ein neues Konzept vorgestellt hat, und zwar die PDC Europe Next Jen, wir haben es ja auf unseren Seiten auch mal schon beleuchtet und auch ein Interview mit Werner von Molke gehabt, was das ganze Konzept angeht. Ja, viel ist davon ja drin, was wir in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen gefordert haben. Wie siehst du dieses neue Konzept?
Ja, super. Finde den Zeitpunkt auch richtig gut jetzt. Es gibt so viele Spieler, tendenziell ja eher jüngere Spieler, die voll Bock drauf haben. Und ich glaube schon, dass es erfolgreich wird. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch darüber geredet, dass das eigentlich jetzt der Zeitpunkt ist, dass es gut angenommen wird. Ja, ich glaube, das wird gut laufen.
Wie siehst du da auch, dass verschiedene Spielformate gespielt werden? Also einmal Double In, Double Out, dann hat man ja auch dann einmal Setzliste, dann UK Open Style, neue Losung pro Runde. Wie findest du das?
Ja, finde ich ganz interessant eigentlich. Habe ich mir jetzt noch nicht so großartig Gedanken gemacht, ob ich das jetzt alles super finde, aber von der Idee her ist es doch nicht schlecht, ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Und die Spieler, die richtig Bock auf Daten haben und die erfolgreich sein möchten, die spielen eh alles. Also es gibt ja auch genug Spieler, die wahrscheinlich den Double-In-Modus bei der PDC nicht so toll finden. Wenn sie sich qualifizieren, werden sie es ja trotzdem spielen. Von daher ist das einfach so für die Spieler. Also ich finde es aber gut eigentlich.
Es wird ja auch einiges belohnt, sag ich mal. 180 wird belohnt, High Finishes werden belohnt, Shortlegs werden auch mit ein paar Euro belohnt. Das ist ja, sag ich mal, in diesem Turnierkonzept oder in diesen Formen von Turnieren ja jetzt nicht so üblich gewesen. Klar gibt es das vereinzelt mal bei Turnieren, dass derjenige mit dem High Finish des Tages da noch ein extra Preisgeld bekommt oder irgendwie für das Shortleg des Tages nochmal ein paar Euro belohnt wird. Aber jetzt hier wirklich pro Spiel wird das belohnt. Es soll ja auch so ein bisschen das Motto sein, jeder da zählt, vor allem auch für jüngere Spieler. Wie findest du das? Ist das so auch die Herangehensweise, die man sich vielleicht von jungen Spielern wünscht, dass Spiele nicht ja, irgendwie abgeschenkt werden, auch wenn man mal früh zurückliegt?
Ja, ist wahrscheinlich individuell unterschiedlich. Also ob das jetzt jemand irgendwie im Kopf hat, ich weiß jetzt nicht genau die Summen, die es da gibt, aber wenn zwei in der Triple 20 stecken, ob jetzt jemand da hat, oh, ich kriege jetzt 3 € oder so. Aber prinzipiell ist es ja ein nettes Zubrot. Wenn einer da einen guten Lauf hat, kann er bestimmt ein paar Euro extra machen. Also als kleine Motivation finde ich es schon ganz, ganz witzig eigentlich.
Dann haben wir ja auch die Erweiterung jetzt nicht nur von Deutschland, sondern auch, dass jetzt Schweizer Spieler zugelassen sind oder auch aus Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. Als die Super League, die sich ja von früher, auch von deinen Ideen her, am Anfang jetzt auch nochmal weiterentwickelt. Ne? Es ging los mit 16 Spieler, 5 Spieltage und dann mit dem Finaltag. Dann haben wir jetzt in den letzten beiden, drei oder 3 Jahren ja fast gehabt, dieser Gruppenphase, dass dann noch 24 dabei sind. Jetzt werden wir erhöhen auf 32 dann nächstes Jahr und dann eben auch andere Länder zugelassen. Wie siehst du dann die Entwicklung der Super League jetzt von den Anfängen, die du ja auch noch aktiv miterlebt hast?
Oh, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich nur so am Rand aufgenommen. Da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das ist jetzt erweitert worden auf 32 und mit nicht nur deutsche Spieler, ne? Das habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, genau. Also es hat man in den letzten Jahren immer 24, auch dieses Jahr ja noch. Aber es werden ja auch Super League-Plätze über diese Next-Gen-Tour quasi ausgespiegelt.
Ja. Ja, habe ich mir wirklich gesagt, wie gesagt, noch keine Gedanken gemacht. Weiterentwicklung ist ja immer ganz gut. Also muss man dann beobachten, wie das so bei den Spielern ankommt. Habe ich so keine Meinung dazu aktuell.
Es gab ja früher die Eastern Super League, ne? Der Anfang, dann die deutsche Super League und jetzt führt man das so ein bisschen so zusammen. Eisenstadt ist ja auch noch ein markanter Spielort, sage ich mal, in Österreich auch. Ja. Von früher hat man Sindelfingen, Hildesheim, natürlich die bekannten Plätze, die jedes Jahr irgendwie angespielt werden. Ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht, Moritz, dein Take nochmal dazu. Hat man ja noch on-air jetzt auch nicht die Idee, das Konzept Next Gen nochmal abschließend.
Also erstmal, wie Mike auch, es wurde Zeit, dass das kommt und war ja auch das Thema, dass das in der Schublade lag, aber Corona ja auch irgendwie so ein bisschen die Chance dann verbaut hat. Deswegen ist jetzt scheinbar dann sowohl die wirtschaftliche als auch die spielerische Lage da gewesen. War ja auch so ein bisschen das Thema, was ich so im Hinterkopf hatte, ob der deutsche Qualifier auch so ein bisschen gerettet wird, dadurch, dass man jetzt sagt, okay, wir können nicht immer nur, jetzt wo wir sowieso vier Deutsche in den Ellipelli schicken, dann noch so einen extra Deutschen über die internationalen Plätze jedes Mal mitnehmen, dass man das so ein bisschen erweitert und könnte auch in meinen Augen das Vorbild für die Zukunft sein, weil wir waren ja hier immer auch, glaube ich, sehr leidenschaftliche Gegner dieser Ein-Tages-Qualifier. Da werden irgendwie nochmal so 100 Spieler an einen Ort zusammengerottet. Dann geht da einer durch und steht in der ersten Runde der WM und ist ein bisschen Losglück dabei. Und wenn du so eine lange Serie hast, ist natürlich auch die Frage, wie man das mit dieser aufgeblähten Super League dann macht, weil du musst ja auch erstmal die 32 Spieler dann ans Spielen kriegen und bin auch noch nicht restlos glücklich damit, dass irgendwie das so in so einem European-Tour-Format dann in drei schnellen Spielen an einem Abend dann entschieden wird. Also gehört dazu irgendwie so eine Art Playoff-System, aber auch vom Format her bin ich gespannt, was man jetzt aus der eigentlichen Super League macht. Für die Spieler, die da im Hintergrund sind, finde ich das super. Auch klar, 128 Spieler, kann man sich auch überlegen, ist das breit genug, aber die PC Europe will, glaube ich, auch die abholen, die sagen, ich habe ein gewisses Commitment zum Sport, dass ich sage, ich will auch im Zweifel die Super League spielen, ich will im Zweifel da ein bisschen angreifen, dann muss man es eindämmen ein bisschen. Aber am ehesten bin ich gespannt, ob dieses 32er-Feld von der Super League, ob das dann nicht doch darauf hinausläuft, dass am Ende irgendwie ein paar im Viertelfinale stehen und dann geht das auf einmal ganz schnell, obwohl man vorher 40 Spiele gehabt hat, bis man da mal hingekommen ist. Aber das ist so meine Idee nur, dass man halt irgendwie in der gesamten Welt so ein bisschen von diesem Ein-Tages-Rhythmus wegkommt und auch gerade, weil die WM halt das große Turnier ist, ist ja die Frage, was man auch aus den anderen Majors mal macht, wo die Spieler herkommen, dass das eben ein bisschen aufgeweicht wird.
Dann noch eine letzte Frage. Wir hatten es gerade schon ein bisschen mit Generationenwechsel, aber jetzt auch ein bisschen der Wechsel auch von der PDC her hin oder Terminierung von Turnieren. Und zwar, Mike, Proto-Turniere im nächsten Jahr, also in 2024, alle nur noch unter der Woche, also 30 Turniere außerhalb der Wochenenden. Soll natürlich dazu führen, dass die PDC es gerne hätte, dass wir nur noch aktuell Vollprofis haben. Das wird natürlich für diejenigen sehr, sehr schwierig mit einem Job noch in der Hinterhand. Wie siehst du diese Änderung?
Ja, für die Spieler, die wirklich Vollprofis sind, ist es sicherlich positiv. Aber für Leute, die noch arbeiten, ist es fast unmöglich mittlerweile dann, denke ich mir. Und das sind eine ganze Menge noch, die andere Verpflichtungen nachgehen. Es ist ja, also auf der einen Seite, wir wissen ja alle, was in der Rangliste an Preisgeld zu Buche steht. Und wenn du dann einfach mal die untere Region anguckst, dann weißt du, dass da noch gearbeitet werden muss, um über die Runden zu kommen. Und für die Leute, das wird wirklich heftig.
Findest du den Schritt denn grundsätzlich richtig und sagst du, aber 2 Jahre später oder Preisgeld müsste auch ein bisschen mehr verteilt werden? Also Scott Williams hat sich, glaube ich, aufgeregt über die Spielgelegenheiten, aber auch so diese Preisgeldverteilung, dass du so eine Spitze hast, die Preisgeldmillionäre sind und man kriegt es halt nicht hin, dass man von allen Tourcard-Holdern erwartet, dass sie professionell sind, aber halt nicht das Geld verdienen, um professionell zu sein.
Ja, sehe ich halt auch so. Das ist, ja, ist schwierig. Ja, also bei der WM ist es natürlich extrem mit der halben Million, die es für den ersten Platz gibt oder auch für die vorderen Plätze. Ja, das ist im Vergleich zu anderen Turnieren einfach so viel mehr. Und es ist ja auch bei der WM teilweise ein bisschen Glück dabei, wie die Losung gerade läuft. Ja, da kann einer ja auch mal ein bisschen durchrutschen. Für so viel Kohle müsste er normalerweise irgendwie, weiß ich nicht, dann in einer sich so bis ins Achtelfinale, Viertelfinale durchschlängelt. Also jemand, der da landet, wird natürlich auch vernünftige Darts gespielt haben, aber ihr wisst, was ich meine jetzt, ne? Und was musst du da auf der Pro-Tour reißen für richtig viele Bäume ausreißen? Also von daher, ja, ist schwierig. Also Preisgeld natürlich. So eine Frage. Also, ich denke mal, die PDC wird das jetzt ja nicht großartig anheben, auch in den hinteren Positionen. So bei der Pro Tour ist es ja immer noch relativ wenig. Wenn du nicht gerade, was glaubst du, für den ersten gibt es, was ist das? 10.000 Pfund oder so?
Zwölf mittlerweile.
Bitte?
Noch 12 mittlerweile.
12, 12. Also, es ist ja
Ja.
für den ersten. Hast du da irgendwie
Für den Sieg, Moment,
Viertelfinale, was?
Moment. Also, Sie haben es ja jetzt erhöht schon, sagen wir, zum letzten Jahr haben Sie es ja zumindest ein bisschen anders verteilt. Ne? Das ist zumindest mal passiert. Aber für den Sieg auf der Pro Tour 12.000 Pfund, genau. Und für den ersten Sieg sind 150, aber da gibt es halt dann wieder nur 500 mehr für den zweiten Sieg. Und ja, ein bisschen ungleich verteilt bleibt es natürlich weiter. Rio Pinto natürlich 30.000, ne?
Ja, für die Jungs, die ganz oben mitspielen, natürlich nett alles, aber für die, die nicht ganz so oben mitzocken, ist natürlich ist echt ein hartes Stück Arbeit, da ein bisschen Kohle für sich einzustreichen. Ne? Also
Ich finde es auch
mittlerweile
schon
ist es ja so,
interessant.
mein erstes Jahr auf der Pro Tour war so noch, da musste ich sogar noch Startgeld bezahlen. Das glaube ich noch, lass mich lügen, 250 Pfund habe ich noch pro Wochenende bezahlt für die zwei Turniere. Ne? Und dann gab es 500 für den Sieg. Und das zweite Jahr, wo ich gespielt habe, da war es dann weggefallen und Preisgeld wurde aber auch nicht erhöht. Aber es ist halt jedes Wochenende nochmal 250 Pfund weniger für die Leute. Das war schon mal gut. Aber da tut sich schon ein bisschen was peu à peu. Ne? Also optimal wäre es natürlich, wenn die Spieler schon 750 von vornherein hätten. Einfach so, weil sie da mitmachen. Also das gibt es in anderen Sportarten auch, beim Tennis oder so, ne?
Eben. Ich glaube, das kommt schon auf die Diskussion. Also die kamen schon auch, die Rufe danach wurden schon auch ein bisschen lauter. Dann kam natürlich das Gegenargument auch, die mit Manager, die Verträge, ne, das ist auch dann interessant, ne? Wenn die Spieler dann so ein Grundeinkommen haben, alleine wenn sie so ein Turnier dahin hinreisen und dann spielen. Man darf gespannt sein. Ich bin persönlich sehr schon gespannt, jetzt bei der Q-School, wer geht denn noch auf die Karte? Weil mit dem Wissen jetzt, ich gehe mal dahin und schau mal, habe aber jetzt nicht den Plan, weil ja, die Wochenenden, die werde ich schon irgendwie spielen können. Vielleicht ein, zwei Turniere nicht oder ein, zwei Wochenende nicht, aber jetzt weiß ich ja, dass alle 30 Pro Tour, und das sind ja dann mal als neue Tourcard-Holder die elementaren Turniere, dass die alle außerhalb der Wochenenden sind. Da muss man schon ein klares Konzept vorhaben, finde ich, wenn wir da jetzt so reingehen. Schwierig.
Keine Frage. Also so am Wochenende kriegst du immer mal auch, wenn du dann Freitag schon los musst. Das kann man immer noch irgendwie an Urlaubstagen abknapsen, vielleicht für den einen oder anderen. Man hat vielleicht auch einen netten Chef, der sagt, hier kannst du unbezahlten Urlaub haben. Aber wenn es mehr in der Woche ist, ganz ehrlich, als normaler Mensch, der arbeitet, kannst du es ja nicht machen. Geht ja nicht.
Ich glaube, da sind wir auch beim Problem Verband oder ein Unternehmen, was dahinter steckt, weil also die PDC interessiert sich für den nächsten Luke Littler, aber die interessiert sich, glaube ich, also klar rutscht auch mal über dieses Q-School und über jedes Wochenende durch, aber ja, es gibt halt auch einige Spieler, die haben ihre Tourkarte geholt, sind dann wieder von der Tour gefallen und ich glaube, die PDC interessiert sich auch irgendwie nicht dafür. Also die wollen auch bei der Q-School jetzt halt die sehen, die durchkommen und in 2, 3 Jahren die Posterboys sind, die man irgendwo in der Montage bei Sky präsentieren kann. Also klar brauchen die dieses Grundlevel der 128 Spieler, aber um die Kohle im Sport zu machen, brauchst du die nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie stehen Spieler und Organisation zueinander, dass die Spieler das einfordern können, die auch unten stehen, oder dass halt Spieler, die ein Gewicht haben, das auch nutzen. Ja, das ist dann halt ein Problem, was an der Konstruktion der Sportart auch, wie wir sie jetzt professionell betreiben, ist.
Stimmt. Aber das gibt es ja auch im Kleineren schon. Also es fängt ja hier auch an, ich habe so, wie das mit der Next Gen rauskam, ich weiß jetzt gar nicht, Startgeld ist, glaube ich, war jetzt nicht super hoch, aber du hast trotzdem mal viele Spieler, dann schreiben, ja, so und so viel zu teuer oder irgendwas. Aber ich sag wenn jemand nicht gewillt ist, da irgendwie Summe X auszugeben dafür, dass er ja irgendeine große Möglichkeit hat, dann ist er auch nicht der Richtige dafür. Mhm. Also das ist so wie mit wenn du hier PDC European Qualifier spielst, also zumindest noch nach dem alten Regelwerk, wo irgendwie Tagesticket, sag ich mal, hat, glaube ich, 100 Pfund gekostet oder so.
125 zuletzt.
Oder 125, stimmt, 125 war. Genau. Ja, ja. So, klar, ist das viel Geld. Hast. Aber wenn du da mitmachst und also zumindest ein bisschen Ambition hast, dann musst du dir überlegen, ist es mir wert oder ist es mir nicht wert? Und wenn es dir zu teuer ist, dann musst du es halt lassen. Ja, das ist einfach so. Ich denke mal, die PDC sieht es im Grunde genommen auch so bei den, was du gerade gesagt hast, die wollen die Profis da haben und der Rest interessiert sie im Endeffekt nicht ganz so stark. Ja, so ist es ja auch.
Ja, spannend. Werden wir weiter beobachten. Q-School ist ja auch schon bald. Also wenn WM vorbei ist, dann startet bald auch schon ein paar Tage später die Q-School. Ja. Wieder da mit der First Stage, mit der Final Stage in Kalka. Da werden dann wieder viele Träume zerbrechen oder auch viele Karrieren starten. Vielleicht kriegen wir aus Deutschland wieder einen Pascal Ruprecht, den keiner wirklich vorher kannte und der dann die Tourkarte holt. Für ihn ist es ja anscheinend besser unter der Woche, weil er das mit seiner Arbeit besser kombinieren kann. Wir werden es beobachten.
Das habe ich. Gut. Weiß ich. Hat er das erzählt?
Genau, ist er bei der Polizei und Schichten kann er dann wohl besser legen, weil keiner am Wochenende machen möchte, die kann er dann gerne übernehmen und unter der Woche machen dann halt die Kollegen quasi und er spielt Dart, ne? Also so läuft es dann super. Quasi.
Auch mega Talent, muss ich sagen. Ich.
Wahnsinn, ja.
Von dem werden wir noch was hören, glaube ich.
Auf jeden Fall. Schade, dass es mit der WM nicht geklappt hat, aber wer Boris Kretschmer gesehen hat, wie er auf Bull trifft, kann man sich vorstellen.
Ja. Das zum Jahresende konntest du dir nicht sparen, Marvin. Ne?
Genau. Mach jetzt den Elmer und hack nochmal nach.
Das ist.
Ja. Ja, gut. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Die Umfrage für diese Folge für euch zum Abstimmen. Ich habe jetzt mal einen Fehler von da rausgepickt. Wer gewinnt das Spiel zwischen Chris Dobie und Rob Cross? Das ist vielleicht engste Match. Stimmt da gerne wieder bei Spotify ab. Wir können uns eigentlich nur bedanken für die treue Unterstützung und ganzen Support im Jahr 2023. Ohne euch als Community würde das nur halb so viel Spaß machen. Auch heute wieder hier viel Diskussion im Chat gewesen, sehr lebendig, auch zu dieser späten Uhrzeit noch. Vielen Dank dafür. Und ja, Mike, an dich natürlich auch ein riesen Dankeschön, dass du dich jetzt wieder mit uns zusammengesetzt hast zu der Uhrzeit hier nach 2 Uhr. Großen Respekt und danke an dich.
Wenn wir das beibehalten, dann sehen wir uns ja vielleicht eventuell nächstes Jahr wieder zur gleichen Zeit.
Davon ist auch zu gehen.
Okay, alles klar.
Ja, in dem Sinne, wir wünschen allen einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr und dann hören wir uns natürlich dann nach den Viertelfinals wieder hier bei Shortleg, dem Daten, den Podcast präsentiert von Bulls. In dem Sinne, gute Nacht und kommt gut rein ins neue Jahr. Ciao.
Auch von mir. Dann, ciao.